Hallihallo, Hallöchen. Willkommen zu meinem zweiten Kaffeekränzchen. Wie ihr euch denken könnt, werde ich heute weiter damit machen, die Bücher, die ich im Jahr 2025 gelesen habe, zu besprechen. Erstmal muss ich mich aber entschuldigen, weil ich beim letzten Mal gesagt habe, ich bespreche 10 Bücher. Schlussendlich sind es aber 12 gewesen, wenn man mit einrechnet, dass ja auch die Fortsetzungen eine Rolle gespielt haben, die ich zwar teilweise später im Jahr gelesen habe, aber wo ich natürlich trotzdem zusammenhängend drüber berichten wollte. Deswegen machen wir jetzt aber trotzdem direkt weiter. Also sorry dafür, aber wir lassen uns nicht beirren. Die letzte Folge stand ja ein bisschen unter dem Romantasy-Sternchen, würde ich sagen. Und ich kann schon mal berichten, dass die jetzige Folge ein bisschen unter dem Stern Bücher über Bücher stehen wird. Wenn ihr euch jetzt noch nichts darunter vorstellen könnt, keine Sorge, ich werde euch im Folgenden darauf hinweisen, was damit gemeint ist. Also, das nächste Buch, das ich im Jahr 2025 gelesen habe, schimpft sich die unsichtbare Bibliothek. Es geht, wie meistens ja die Titel schon verraten, um eine unsichtbare Bibliothek. Was bedeutet, keiner kann sie sehen oder auch greifen. Zumindest nicht die Leute in der, in Anführungszeichen, normalen Welt. Wer aber diese Bibliothek greifen und sehen kann und tatsächlich sogar für sie arbeiten kann, ist unsere Protagonistin, die eine Bibliothekarin dieser Bibliothek ist. Sie ist dort ausgebildet worden und sie verfolgt die Vervollständigung dieser unsichtbaren Bibliothek. Das heißt, sie bekommt immer einen Auftrag, da wird dann genannt, in dem und dem Jahr gab es das und das Buch und das hätten wir gerne und es muss unbedingt diese und jene Auflage sein und von diesem und jenem Autor und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass es immer die erste ist. Manchmal sind nämlich in manchen Auflagen Druckfehler drin, die man unbedingt dokumentiert haben möchte. Es sind Anmerkungen vielleicht irgendwo reingeschrieben, die man haben will und so weiter und so fort. Diese Suche nach den Büchern verläuft aber nicht immer ohne Ereignisse. Sagen wir es mal so. So haben wir direkt zu Beginn die Situation, dass sich unsere Bibliothekarin als Reinigungskraft verkleidet hat und in einem Internat für Jungs, glaube ich, arbeitet oder eben vorgibt zu arbeiten, um eben ein Buch von dort zu stehlen. Das gelingt ihr dann, Achtung Spoiler Alert, aber bereits auf ihrer Flucht merkt man, dass das nicht alles so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sie wird verfolgt, sie wird angegriffen. Schlussendlich kommt sie wohlbehalten oder einigermaßen wohlbehalten in dieser unsichtbaren Bibliothek wieder an, die tatsächlich außerhalb von Zeit und Raum stattfindet. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Bibliothekare immer durch Portale hin und her springen, um an die Orte zu kommen, wo sie entweder Bücher stehlen müssen oder wieder in die unsichtbare Bibliothek zurückzukommen. So, also wir sind wieder in der Bibliothek zurück. Man merkt, okay, sie ist eine ganz nette, sie verfolgt auf jeden Fall alles, was die unsichtbare Bibliothek von ihr verlangt. Sie ist da auch sehr strikt, sehr regelkonform. Und deswegen ist es für sie natürlich auch gar kein Problem, dass sie direkt im Anschluss wieder auf die Reise geschickt wird. Diesmal in eine andere Realität oder Welt, in der mehr Chaos vorherrscht, als in der, aus der sie jetzt gerade gekommen ist. Chaos ist in dem Fall einfach Unkontrolliertheit. Man kann es mit Magie gleichsetzen. Umso mehr Magie eine Welt hat, umso mehr Chaos herrscht dort auch. Und um das einzudämmen, gibt es natürlich in den Welten auch Leute, die dürfen aber eigentlich nicht eingreifen in das, was eben dort vor sich geht. Also was passiert? Sie zieht sich die Kleidung an, die dafür geeignet ist. Sie guckt nochmal, yo, wo ist es? Und dann wird ihr tatsächlich noch so ein komischer Azubi zugeteilt. Den muss sie dann mitnehmen oder eher Praktikant, ich weiß auch nicht. Und dann begeben sie sich dahin, schlüpfen durchs Portal und da treffen sie dann den örtlichen Bibliothekar, der natürlich aufpasst, dass hier niemand Falsches durchs Portal rein oder raus geht und so weiter. Und damit ich jetzt auch nicht noch mehr Spoiler, weil einerseits, und dazu kommen wir gleich noch, kann ich es gar nicht so krass empfehlen, das zu lesen. Andererseits glaube ich, dass es für viele Leute schon ein spannendes Thema und ein spannendes Buch ist. Natürlich ist dieses Abenteuer, das sie jetzt erlebt, um dieses Buch zu beschaffen, das sie beschaffen soll, auch nicht easy peasy, weil sonst wäre das Buch ja super langweilig. Sondern es ist sogar eher sehr chaotisch, haha, bezogen auf die Welt, ein lustiges Wortspiel. Es gibt natürlich Feinde der unsichtbaren Bibliothek. Und da gibt es einen ganz, ganz großen Feind. Keiner von den Bibliothekaren weiß so richtig, wer es ist oder was es ist. Nicht, weil sie es nicht gern wissen würden, sondern weil es ihnen schlichtweg nicht erzählt wird. Mit diesem Feind wird sie natürlich konfrontiert. Sie wird mit anderen Personen konfrontiert, die ihr nichts Gutes wollen. Ihr komischer Praktikant ist auch irgendwie nicht nur ein Praktikant, sondern hat ganz viele komische Sachen, die wir noch entdecken. Und um jetzt darauf zu kommen, warum ich das Buch tatsächlich nicht so gut fand und warum ich die Reihe auch nicht weitergelesen habe, ehrlich gesagt, kann ich folgende Gründe anführen. Und zwar, es ist einfach urkomisch geschrieben. Die Emotionen von den Charakteren sind irgendwie die meiste Zeit nicht vorhanden. Und wenn sie vorhanden sind, sind sie super übertrieben, dass es mich fast schon an irgendwelche Animes oder Mangas erinnert hat, wo ich mir dachte, wie kann das sein, da reißt jemand einen Witz, dann bricht der in hysterisches Lachen aus und ich denke mir, wow, es war überhaupt nicht witzig, die Reaktion passt überhaupt nicht in den Raum gerade oder in das Umfeld, in dem man sich gerade befindet, dann, also den einen Spoiler werde ich jetzt noch geben, weil das war super weird, sind die irgendwie am Abend von ihrem ersten Tag dort in einem Zimmer und wie als gute Romantasy-Maus, ne, würde ich jetzt sagen, oh, natürlich müssen sie ein Zimmer nehmen, weil sie haben nicht genug Geld für zwei Zimmer und oh, natürlich gibt es in diesem Zimmer nur ein Doppelbett, in dem sie dann zu zweit schlafen müssen. Jetzt könnte man denken, wow, das ist ja vielleicht super romantisch, aber also sie ist quasi der Boss, der andere ist ihr Praktikant, der ist viel jünger als sie, also erstmal komisch, wenn zwischen denen was laufen würde. Dann sind die ganze Zeit voll komisch. Sie misstraut ihm die ganze Zeit. Und dann legt er sich aufs Bett und sagt, ja, also, wollen wir jetzt eigentlich bumsen oder was die Sache hier? Und sie, ihr ist es dann super unangenehm, weil sie würde wohl gerne mit ihm bumsen, was man vorher überhaupt nicht geahnt hat. Und dann sagt sie so, nee, heute nicht. Sorry. Und dann schläft sie irgendwie auf dem Stuhl oder so. Also, das war ganz komisch. Irgendwie. Das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass diese Situationen manchmal so unvorhersehbar kommen und eigentlich überhaupt nicht in das reinpassen, was man die ganze Zeit als Leser wahrgenommen hat. Zumindest in meine Wahrnehmung hat es gar nicht reingepasst. Also eben Punkt Nummer uno. Zu viele Gefühle oder zu wenig Gefühle. Dann fand ich den Schreibstil irgendwie komisch. Ich kann aber nicht sagen, warum. Vielleicht kam mir das auch nur komisch vor, weil das eben mit diesen platten Charakteren zusammenhing, die einfach keine Emotionen hatten und wenn zu viele und als würde man irgendwie immer versuchen, das auszugleichen, was man die letzten 20 Kapitel versäumt hat. Ach, und übrigens, die stehen aufeinander. Ach, und übrigens, die wollen jetzt irgendwie miteinander ins Bett. Hä? Warum? Hätte man einfach weglassen können, dann wäre die Story besser gewesen. Aber alles in allem fand ich trotzdem spannend. Ich wollte natürlich trotzdem wissen, wie es weitergeht. Es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, in die Welt reinzukommen, weil man es nicht so eine klassische Fantasy-Welt oder irgendwas ist. Man denkt irgendwie, okay, man ist jetzt hier so im Mittelalter, aber dann kommt dieser Chaos- und Magiefaktor rein und dann läuft da plötzlich so ein Metall-Tausendfüßler durch die Gegend, der bekämpft werden muss. Und man fragt sich, warum? Hä? Dann gibt's irgendwie noch Drachen und irgendwie steht sie auch auf einen Drachen, den sie irgendwann mal getroffen hat. Es ist irgendwie, ja. Ich höre jetzt auf, drüber zu reden. Ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Es ist ein cooles Buch, das sich mit Büchern beschäftigt, weil es geht ja um eine Bibliothek und sie sind auf der Jagd nach Büchern. Aber mich hat es jetzt nicht überzeugt. Mich hat es auch nicht überzeugt, dass ich es weiterlesen würde. Es gibt auf jeden Fall mehrere Bände. Bestimmt 8 bis 10. Irgendwie sowas. Also testet es gerne an. Ich glaube, wir haben es tatsächlich auch im Laden stehen. Testet es gerne an und berichtet mir, wie ihr das fandet. Würde ich ehrlicherweise auch gern wissen. Dann machen wir nämlich weiter mit dem nächsten Buch, das sich um Bücher dreht. Oder eher gesagt um ein Buch. Und der Titel verrät es: Das Buch der gelöschten Wörter. Dieses Buch befindet sich in einer magischen Welt. Das lieben wir natürlich, da sind wir wieder. Aber um von vorne anzufangen, haben wir eine Protagonistin, die einen ganz interessanten Job hat. Sie ist irgendwie bei einer Dating-Plattform angestellt und hält die Männer hin, bis die jemand Echten finden, mit dem die dann zusammen sein können und vermittelt denen das also so irgendwie. Ja, das ist so das Ding. Und da schreibt sie dann irgendwie mit dem Typen und will sich mit dem treffen. Oder nein, sie will sich nicht mit ihm treffen, weil sie schreibt ja mit ihm, damit der andere kennenlernt. Aber er fängt sie dann ab und dann wird sie eben in diese Welt reingezogen. Das ist wirklich was, was ich euch empfehlen kann zu lesen, wenn ihr gerne in diese Bücherwelten eintauchen möchtet, weil das fand ich nämlich richtig schön. Wir beginnen in einem Buchladen, der mit Magie getränkt ist, wodurch Leute, die nichts mit dieser ganzen Welt zu tun haben, die Glocke am Eingang übermäßig laut hören, die immer ekligen Geruch riechen, wenn sie da drin sind, die eine ganz schlimme Atmosphäre einfach wahrnehmen, wenn sie da reinkommen. Und die Leute, die dafür gemacht sind, für die riecht es nach, ich glaube, bei ihr ist es der Apfelstrudel von ihrer Oma oder so, nach irgendwas, womit sie wunderbar positive Erinnerungen verbinden. Die Glocke ist ganz leise und sie befindet sich einfach in einer wohlfühlenden Atmosphäre. So, das ist schon mal der erste Unterschied. Fand ich einen sehr coolen Faktor. Es gibt dann in dieser Welt, ich weiß nicht, wie die genauen Begrifflichkeiten sind, aber ich würde sagen Schreiber, die dafür zuständig sind, aus dem Buch der gelöschten Wörter Sachen zu löschen. Weil im Buch der gelöschten Wörter stehen gelöschte Wörter. Gelöschte Wörter können sein, ein Autor hat ein Skript angefangen zu schreiben und hat es dann weggeschmissen. Jemand hat eine E-Mail angefangen zu schreiben und hat dann den Satz wieder gelöscht. Sowas in die Richtung. Die bösen, bösen Leute sorgen dafür, dass immer mehr gelöschte Wörter in diesem gelöschten Buch sind und dass auch diese gelöschten Wörter immer mehr von Hass durchsetzt sind. Und die Organisation, nenne ich sie mal, die aus tatsächlich unfassbar vielen Buchfiguren besteht, die verknüpft mit Leuten aus der echten Welt Teams bilden und eben das ausführen, was die Organisation gerade tut, in dem Fall den Übeltäter suchen und ihn davon abhalten, böse Sachen zu machen. Genau, die immer diese Teams bilden und dann eben die Organisation unterstützen. Und das ist eigentlich auch wieder ein super cooles Konzept, weil es gibt immer eine Person, die da reinreisen kann und die kann immer Leute mitnehmen. Die Person, die mitgenommen werden muss, ist dann beispielsweise die, die die gelöschten Wörter aus dem Buch der gelöschten Wörter entfernt. Ja, mein Gott. Und die Person, die da reinreist, reist in den meisten Fällen in ihr Lieblingsbuch und kann dann aus ihrem Lieblingsbuch sich die Charaktere als Gehilfen nehmen. Und das ist super cool, weil wir lernen total viele bekannte Figuren aus bekannten Büchern kennen. Wir reisen durch so viele verschiedene coole Buchwelten, bekommen die auf verschiedene Arten gezeigt. Die Autorin gibt jedem Buch nochmal einen neuen Twist, indem sie nicht nur die Charaktere außerhalb der Story schreibt, also weil wir kennen die Charaktere ja nur so, wie sie in den Büchern sind, und in dem Buch der gelöschten Wörter nimmt man aber an, dass diese Charaktere auch außerhalb von ihrer Handlung existieren können und dann aber einen ganz anderen und eigenen Charakter haben. So fangen dann zum Beispiel Charaktere, die in Büchern niemals zusammengefunden hätten, außerhalb von diesen Büchern, doch noch eine Liebesbeziehung an. Beispielsweise. Oder hassen sich, obwohl sie eigentlich verliebt sind in dem eigentlichen Buch. Das nimmt noch sehr viel mehr Twists. Es gibt 3 Bände davon. Ich fand's sehr cool. Ich fand's sehr spannend. Es waren ein paar Sachen dabei, die ich sehr vorhersehbar fand. Es war aber auch vieles dabei, was ich gar nicht vorhersehbar fand. Deswegen, ich liebe diesen Mischmasch aus, ich habe das Gefühl, ich habe schon gecheckt und dann werde ich aber doch überrascht. Das ist richtig super. Dann gibt es dazu tatsächlich noch, ich sag mal, ja, Folgebände, die spielen rein faktisch dann nicht mehr in der gleichen Geschichte. Also die Geschichte ist in 3 Bänden abgeschlossen. Danach kommt aber noch das Buch der gefährlichen Wünsche und eins mit Träumen gibt's noch. Das habe ich aber tatsächlich noch nicht gelesen. Also das Buch der gefährlichen Wünsche ist dann das nächste Buch, das ich gelesen habe. Es spielt wieder in der gleichen Welt, befasst sich aber mit nochmal einer anderen Art von Geschichte. Also wir begleiten dann eher einen Hauptcharakter aus einem Buch, der eben aus seiner Bücherwelt austritt und dann da auch Abenteuer erlebt. Ich will nichts verraten, weil sonst spoilere ich vielleicht auch was von den 3 Büchern davor. Aber das ist auch was, was ich sehr empfehlenswert finde. Wer gerne Bücher liest, die sich mit Büchern beschäftigen, dem kann ich das empfehlen. Das war wirklich sehr cool, durch diese ganzen verschiedenen Welten, in die man eingetaucht ist, die Charaktere, die man neu kennengelernt hat. Ja, aber auch das Ganze drumherum. Einfach die ganze Geschichte hat Spaß gemacht. Ja, nicht lang schnacken, es geht weiter. Haha. Eine Buchreihe oder eine, wie man das heutzutage nennt, Dilogie, die ich tatsächlich schon empfohlen habe, ist One Dark Window und Two Twisted Crowns, so heißen die beiden Bände, von der Shepherd Kings Dilogie. Dilogie lieben wir, tolles Wort. Also, das meiste darüber habe ich ja in meiner Rezension dazu schon gesagt. Ich werde es jetzt aber doch nochmal breittreten, weil ich das eine richtig gute Startarbeit von der Rachel Gillick halte und ich der Meinung bin, dass diese Autorin auch noch mehr Potenzial hat. Ich hatte sehr lange Angst, das zu lesen, weil ich dachte, das ist viel zu viel Romantasy. Das wurde auf TikTok und Instagram absolut gehypt und mir ständig empfohlen und ich war so, boah, wenn diese TikTok-Bubble das einem so oft empfiehlt, ist es meistens nicht gut. Es ist meistens wirklich nicht gut. Aber in dem Fall war es gut, weil wir ein unfassbar spannendes Magiesystem haben. Ich fand das richtig cool. Wir haben Waldelemente, also böse Waldmagie, gute Waldmagie. Wir haben ein Kartendeck, durch das Magie ausgeübt werden kann. Und diese Karten haben verschiedene Funktionen. Es gibt Karten, mit denen wird man unfassbar schön, wenn man sie einsetzt. Es gibt Karten, mit denen kann man andere kontrollieren. Es gibt Karten, die zwingen einen, also die kann man auf einen Kelch, glaube ich, draufhalten und dann zwingen die einen, die Wahrheit zu sagen. Es gibt Karten, die einen unsichtbar machen. Das ist richtig cool. Wir haben quasi, ich glaube, Karten von 1 bis 12. Nee, ich will nicht lügen. Auf jeden Fall, durch die Entstehung dieser Karten ist das ganze Land von einem Fluch betroffen, der sich durch Nebel äußert. Dieser Nebel kommt aus dem Wald, wo auch der Ursprung der Karten wohl liegt. Und zieht sich immer weiter in die Stadt rein. Wer in diesen Nebel oder in diesen Wald wandert, der kommt natürlich nur nachts, ist ja klar. Wenn es dunkel wird, dann kommt der Nebel. So, wer da reinwandert und zu viel davon einatmet, wird verrückt und bekommt magische Fähigkeiten. Diese magischen Fähigkeiten sind aber aus Sicht der Gemeinschaft dort böse, während die Magie, die in den Karten steckt, die gute ist. So könnte man es bezeichnen. Das heißt, Kinder, also weil es vor allem Kinder sind, die infiziert werden, werden dann eben umgebracht und verfolgt. Leute, die diese Personen verstecken oder dazu beitragen, dass sie nicht gefunden werden, werden auch umgebracht. So, das ist der nicht so schöne Part davon. Aber wir sind ja da, um das Problem zu lösen in diesem Buch. Und ich kann euch verraten, es wird gelöst. Es wird auf unfassbar spannende, coole Art gelöst. Aber ich möchte auch noch was über die Protagonistin sagen. Die Elsbeth, die ist nämlich eins dieser Kinder, die irgendwann infiziert wurde. Die aber Glück hatte, dass die Magie, die bei ihr ausgelöst wurde, keine ist, die sehr präsent ist. Also sie nutzt die quasi nicht, weil das ganze Buch und das ganze Konstrukt folgt immer dem Prinzip geben und nehmen. Man kann nichts nehmen, ohne auch was zu geben. Deswegen wird diese infektiöse Magie, die die Leute durch den Nebel kriegen, als böse angesehen, weil die mit der Zeit verrückt werden. Umso mehr die ihre Magie einsetzen, umso mehr geben sie von ihrem eigenen Geist fort und dadurch richten die sich eigentlich selber zugrunde. Und das ist halt das nächste Problem, das man eigentlich lösen sollte. So, die Elsbeth hat folgende Magie. Wenn sie eine der Karten berührt, nimmt sie die Magie der Karte in sich auf. Was in ihrem Fall auf der einen Seite amüsant ist, auf der anderen Seite vermutlich nicht ganz so geil für sie selber, weil sie die Nachtmar-Karte berührt und der Nachtmar dann in ihrem Geist rumspukt. Möchte gar nicht näher drauf eingehen, weil ich will natürlich nicht spoilern, weil das ist wieder eine der Reihen, die ich empfehle und wo ich sage, lies die, die ist richtig cool. Um auf jeden Fall diesen Fluch zu beheben, muss man die Karten von dem gesamten Deck zusammenbekommen. Und eine Karte, die auch nur einmal existiert, die ist natürlich verschwunden. Ist ja klar. Dadurch wird das Ganze erst noch spannender. Und wir begeben uns quasi mit der Elsbeth auf die Reise und sie kommt über Umwege auf den Pfad, der sie dahin lotsen soll, dass sie die Welt davon befreit. Es ist aber gar nicht so einfach und es sind unfassbar spannende Plot-Twists. Wir haben Charaktere, die einem derbe auf den Sack gehen, die so bösartig und scheiße sind, dass man wirklich da, also ich saß da und dachte mir, nee, das kann nicht sein, jetzt kommt er wieder um die Ecke, so eine blöde Sau. Naja, egal. Aber auf richtig coole Art und Weise, wie es ist. Auch nicht so, dass man von Anfang an sich denkt, wow, das wird auf jeden Fall ein Happy End geben. Ich kann euch spoilern, es ist auch nicht unbedingt ein Happy End. Und man zweifelt immer daran, nimmt es jetzt überhaupt noch einen guten Ausgang? Da schicke ich euch jetzt auf die Reise, das selber zu erkunden, weil da würde ich mich richtig freuen, wenn das jemand liest und mit mir drüber redet, weil ich kenne original niemanden, der das auch gelesen hat und der mit mir sich drüber unterhalten möchte. Und ich will unbedingt darüber reden, obwohl es jetzt auch schon wieder ein Jahr her ist. Aber egal. Also, Empfehlung an der Stelle. Und dann kommen wir jetzt nämlich schon zu den letzten drei Bänden, die ich für diese Folge euch noch mit belabere. Und zwar ist das die Chronik des Siegelmagiers. Das sind nochmal drei. Dann haben wir in dieser Folge, und diesmal lüge ich nicht, 10 Bücher besprochen, die ich gelesen habe. Wer jetzt rechnen kann, der weiß, die nächste Folge wird dann nicht so viele haben. Aber da sind dann auch mehr Einzelbände dabei. Und hier hatten wir jetzt auch mehr Reihen, wo mehrere Bücher dazugehören. So, die Chroniken des Siegelmagiers. Man könnte sagen, sie folgen auf die Chroniken des Eisernen Druiden. Zeitlich sind sie auch danach angesetzt. Sie spielen in der gleichen Welt wie die Chroniken des Eisernen Druiden. Also wer die schon gelesen hat, für den ist es so oder so klar, dass er die lesen muss, würde ich jetzt mal behaupten. Weil es ist die gleiche Welt, der gleiche super gute Autor. Wir haben wieder einen richtig coolen Hauptcharakter, der zwar ein ganzes Stück älter ist, also auch wirklich physisch älter ist, als wir es von unserem Druiden gewohnt sind. Und der deswegen halt nicht nur mit seinem Magiekram zu tun hat, sondern auch mit seinem körperlichen Kram. Also wir haben jetzt niemanden, der hier krasse Kampfsportkünste auspacken kann. Unser Protagonist hat folgende Probleme. Er hat keinen Nachfolger und er ist alt, er braucht einen Nachfolger. Direkt zum Anfang des ersten Bandes kriegen wir auch mit, dass der, den er gerade ausbilden wollte, gestorben ist. Und nicht nur auf irgendeine Art und Weise. Also da muss man aber auch wirklich sagen, der war selber schuld. Er hat Scones mit Rosinen gegessen. Alleine. Und dann ist ja klar, erstickt man halt an den Rosinen. Also wirklich. Er findet aber auch gleichzeitig raus, und damit befasst sich der erste Band, dass sein kleiner, doofer Schüler, wie er dachte, gar nicht so doof ist, sondern ganz schön fiese Sachen macht, nämlich Handel mit Feenwesen. Und da lernen wir direkt noch viele verschiedene andere Charaktere kennen, die dann für den Rest der Reihe auch noch eine sehr große Rolle spielen. Ich will aber nicht spoilern, weil weiterhin, also diese Folge ist wirklich geprägt von Empfehlungen. Ich werde das vielleicht noch ranken müssen. Auf jeden Fall lernen wir ziemlich coole Charaktere kennen. Die ganze Buchreihe befasst sich eigentlich nur mit super coolen Charakteren, mit super coolen Problemen, mit super coolen Lösungen für diese Probleme. Und um auch zu erklären, was ein Siegelmagier ist, um euch ein bisschen zu catchen mit der Art der Magie und mit dem System, mit dem wir uns hier auseinandersetzen, kann ich sagen, ein Siegelmagier hat vielleicht drei große Aufgaben. Aufgabe Nummer uno: richtig komische Gegenstände und Säfte und Pflanzen und Tierkadaver und all so ein Zeug zu sammeln, wie so eine richtige Hexe, um daraus dann coole Tinten zu machen, die, je nachdem, woraus sie halt gemacht sind, verschiedene Funktionen erfüllen können, beziehungsweise mit denen man verschiedene Siegel zeichnen kann. Das ist Aufgabe Nummer zwei. Siegel zeichnen, könnte man jetzt einfach mal so sagen. Siegel für Schnelligkeit, Unsichtbarkeit, für, keine Ahnung, Leute auszutricksen, dass Leute sich nicht mehr an Sachen erinnern. Siegel auf seinen Hut drauf zu malen, damit ein Sicherheitskameras nicht erkennen. Wie cool ist das bitte? Und Aufgabe Nummer drei ist, diese Siegel dann einzusetzen, um Verträge mit den Göttern zu schließen, damit die nicht einfach hier auf der Welt rumlaufen und machen, was sie wollen, sondern dass sie eben sich an Verträge halten müssen, dass sie nicht in das menschliche Leben eingreifen dürfen oder nicht zu stark eingreifen dürfen. Das ist ja dann auch wieder unterschiedlich, je nach Gott, mit dem man sich gerade abgibt. Das heißt, das ist auch eine super coole Aufgabe, aber auch super gefährlich vermutlich, weil nicht jeder Gott ist vielleicht so gut drauf. Dann haben wir einen großen Unterschied zu unserem Druiden, dass der Siegelmagier nicht alleine ist. Also er ist alleine da, wo er gerade ist, aber es gibt insgesamt auf der Erde ein Netz aus Siegelmagiern, mit denen er sich kurzschließen kann und die halt für die verschiedenen Kontinente oder eben Gebiete, in denen sie eingeteilt sind, zuständig sind und da eben regeln, dass die Götter sich halt normal verhalten. Natürlich ist unser Siegelmagier Schotte. Und er ist in Großbritannien unterwegs und kümmert sich dementsprechend auch hauptsächlich wieder um die irischen Götter. Die kennen wir ja bereits, weil wir haben ja den Eisernen Druiden alle gelesen. Auch eine Empfehlung. Wir haben insgesamt drei Bände: Tinte und Siegel, Blut und Papier, Kerze und Krähe. Nach diesen drei Bänden ist tatsächlich nicht nur der Siegelmagier abgeschlossen, sondern auch der komplette Druidenzyklus. Weil manche fragen sich ja, wie ging es danach weiter? Ich kann spoilern, der Druide wird auch mal auftauchen. Man wird noch ein, zwei Sachen erfahren. Man hat am Ende einen richtig schönen Abschluss für beide Reihen. Deswegen auch hier nochmal, vor allem für die Leute, die den Druiden gelesen haben und ihn auch gut fanden, vielleicht noch als Hinweis, lest es. Für alle, die den Druiden nicht gelesen haben, lest es auch. Die Chroniken des Siegelmagiers waren wirklich höchst amüsant. Ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen. Wir stellen uns nochmal ein paar grundlegende Fragen, würde ich sagen, über die Götter, wie sie entstehen, wie viel man denen huldigen muss. Aber zu viel Spoiler vielleicht schon. Aber die Leute, die es gelesen haben, wissen auch, was ich meine. Also es macht einfach unfassbar viel Spaß, weil wir uns mit einem richtig coolen Charakter vor richtig lustige, coole Probleme stellen. Wir haben coole Side-Character und. Also lest es. Und damit ihr jetzt nicht durcheinander kommt, fasse ich das wirklich nochmal zusammen. Wir haben hier besprochen, die unsichtbare Bibliothek. Lest das nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt mal wieder ein trashiges Buch lesen, dann lest das. Okay, mein Gott. Buch der gelöschten Wörter. Drei Bände sind das. Lest das, wenn ihr gerne Bücher über Bücher lest. Oder Bücher lest, in denen es um Bücher geht und um Bücherwelten geht. Lest das. Wenn nicht, dann lest es vielleicht nicht. Dann ist es vielleicht nicht gut genug. Das muss ich auch ehrlich sagen. Das Buch der gefährlichen Wünsche. Lest das, wenn ihr das Buch der gelöschten Wörter gelesen habt. Die Shepherd Kings Dilogie. Also Wanda Gwinnett und Two Twisted Crowns. Lest das. Definitiv. Wer ein cooles neues Magiesystem haben möchte, wer so Mittelalterwelten liebt, wer Waldmagie liebt, wer so Hexenmagie liebt, wer es liebt, Rätsel zu lösen, weil dieses ganze Buch ist ein einziges großes Rätsel. Wer es liebt, Sachen schon zu ahnen und dann endlich enthüllt zu bekommen, dass es auch so ist, aber auf eine coolere Art und Weise, wie man sich's vorgestellt hat. Also lest es und redet mit mir drüber. Und die Siegelmagier-Chronik, lest die auch. Unbedingt. Vor allem, wenn ihr die Chronik des Eisernen Druiden gelesen habt. Ich glaube, damit habe ich das jetzt gut zusammengefasst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für euer ganzes Feedback zur ersten Folge. Es wird noch weitergehen, weil ich habe noch ein paar Bücher offen für 2025. Wenn ihr Bock habt, mit mir zusammen über Bücher zu reden, gebt Bescheid. Aber nur, wenn ihr cool seid. Und ansonsten sage ich Tschüssikowski, Kowitschewski. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und die, die ich nicht mehr sehe, denen wünsche ich ein schönes Leben.